Ja, Vater, wir danken dir für diesen Abend und dass du heute Abend uns wirklich zeigen willst, was du vor ewiger Zeit schon geplant hast.
Amen.
Danke, du hast es schon so lange vorbereitet und willst dieses Geheimnis heute uns bekannt machen. Du willst uns die Augen öffnen. Oh Vater, wir beten ja, dass diese große Errettung, die du schon so lange verheißen hast, dass sie uns heute nicht verborgen bleibt. Dass du uns den Verstand öffnest. Ja, dass du uns das Herz weit auftust, dass wir sehen, begreifen und völlig verstehen, was dein Wille ist.
Amen.
Oh Vater, wir möchten, dass wir das Ziel unseres Glaubens erlangen.
Amen.
Ja, die Errettung unserer Seelen. Amen. Danke, Vater. Amen. Ja, wir haben ein wunderbares Thema für dieses Wochenende ausgesucht. Also es gefällt mir richtig gut, dass wir über das Ziel unseres Glaubens sprechen. Weil, soweit ich sehe, sind wir alle, die wir hier sind, gläubig. Ja? Bezeichnen uns als Gläubige. Aber es ist eine ganz wichtige Frage, dass, und eine wichtige Sache, dass wir auch das Ziel unseres Glaubens kennen und vor Augen haben. Ja? Ist mit allen Dingen so. Wenn du was tun willst, Alfred in der Arbeit, wenn wir was machen sollen, das Ziel ist nicht klar. Schwierig, oder? Manchmal gibt's das, gell? Und dann bist du nicht ganz sicher, mache ich überhaupt das Richtige gerade und wo stehe ich und wann weiß ich, wann bin ich da angekommen, und es ist unheimlich schwer, überhaupt irgendwo voranzugehen. Ja. Und es ist auch so für uns Christen, ja, wenn wir das Ziel unseres Glaubens nicht sehen, sogar wir brauchen eine Vision davon, wir brauchen eine Offenbarung über dieses Ziel. Nur dann können wir uns auch darauf ausrichten. Es gibt einen Vers im Alten Testament, das sagt Gott, ein Volk ohne Vision, ohne Offenbarung, ja, es wird wild. Es weiß nicht, was es tut. Ja. Und über was wir heute reden, das ist auch wirklich etwas, wofür wir Offenbarung brauchen. Ja. Es ist ein Geheimnis, es ist etwas, was Gott von ewigen Zeiten her zwar schon geplant hat, aber es war lange, lange verborgen. Ja. Und wir haben gelesen, dass sogar die Propheten im Alten Testament haben nach dieser Errettung gesucht. Sie haben geforscht. Sie haben gewusst, da gibt es etwas. Eine Errettung, die Gott uns Menschen bereitet. Aber sie haben es noch nicht so einfach gesehen. Gott hat es damals ihnen gar nicht so direkt offenbart. Er hat manches gezeigt. Wir werden auch ein bisschen im Alten Testament lesen, aber es war noch sehr verborgen. Und sie haben irgendwann entdecken müssen, für sie war es noch gar nicht möglich. Diese Errettung der Seele, von der wir heute reden, war für viele, viele Menschen nicht möglich zu erlangen. Das ist bemerkenswert, ja? Wir haben heute ein riesiges Vorrecht, in einer Zeit zu leben und eine Gelegenheit zu haben, dieses Wort zu hören, dieses Geheimnis zu sehen und zu verstehen und wirklich das Ziel unseres Glaubens zu erlangen. Diese Errettung unserer Seele. Und ich werde heute Abend nur einen Anfang machen können. Ich habe es in meiner Vorbereitung gemerkt, es war hoffnungslos zu versuchen, in dieser einen Mitteilung das alles reinzupacken. Also ich hoffe, ihr schafft es, auch die nächsten beiden Versammlungen mitzumachen, damit es ein gesamtes Bild gibt. Und wenn ihr es nicht schafft, müsst ihr es euch mindestens anhören.
Ja.
Weil es zu wichtig ist. Ja. Ich möchte hier von vorne anfangen, beziehungsweise eigentlich mit Vers 3. Da heißt es: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, seinem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird in den Himmeln für euch. Ich denke, für viele Christen würde, wenn es um die Errettung geht, das Ganze hier schon aufhören. Ich möchte nicht irgendjemand kritisieren, aber ich denke, ihr werdet es auch beobachtet haben. Hier spricht er davon, dass Gott uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Und das ist richtig, das ist wunderbar. Gott hat uns wiedergeboren. Und das ist geschehen zu dem Zeitpunkt, wo wir Jesus Christus aufgenommen haben. Das ist klar. Und zu was hat er uns wiedergeboren? Jetzt, wenn wir gläubig sind und das Leben, das ewige Leben empfangen haben, dann erwarten viele das, was in Vers 4 kommt, dass eben ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe auf uns wartet in den Himmel. Also, jetzt bin ich wiedergeboren und jetzt erwarte ich mein Erbe in den Himmel. Für viele ist das eigentlich die Errettung der Seele. Wenn meine Seele jetzt nicht mehr ewig verloren geht, ich bin jetzt gläubig, ich habe das ewige Leben empfangen und irgendwann bekomme ich dann mein Erbe in den Himmel. Und meine Seele kommt in den Himmel, nicht in die Hölle, und damit ist sie gerettet. Ich glaube, das ist ein Bild, was viele haben. Aber hier gibt es noch ein weiteres Wort, was oft dann vielleicht auch ein bisschen für Verwirrung führt. Wenn man weiter liest, da heißt es, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben bewahrt werdet zur Errettung, welche bereit ist, dass sie offenbart wird zur letzten Zeit. Darin jauchzt ihr, wenn ihr auch jetzt eine kleine Zeit, wo es sein muss, betrübt worden seid durch mancherlei Prüfungen. Ja, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer bewährt wird, bei der Offenbarung Jesu Christi zu Lob, Herrlichkeit und Ehre erfunden wird. Und erst danach spricht er davon, dass wir das Ziel des Glaubens erlangen. Die Frage ist jetzt, warum brauchen wir diese Verse noch? Ja? Was, weshalb müssen sogar Prüfungen sein? Und ich möchte jetzt hier erstmal eine kleine Skizze machen, die einige schon kennen. Aber die ist wichtig, wenn wir darüber sprechen, damit wir die ganzen Dinge besser einordnen können. Schon in den Liedern, die wir gesungen haben, wurde davon gesprochen, dass der Mensch drei Teile hat. Nämlich, ich fange außen an, das ist am einfachsten. Der Mensch hat einen Leib. Ein Körper, ja, das ist unser sichtbarer Teil. Und dieser Leib, der wird auch vergehen an dem Tag, wann wir körperlich sterben. Ja, dann wird unsere sterbliche Hülle irgendwann vergehen. Das ist der Leib. Aber wir wissen aus der Bibel, dass die Seele damit nicht stirbt. Wir haben eine Seele, die ist nicht eins dasselbe wie der Leib. Sie besteht weiter. Ja? Das heißt, es gibt einen anderen Bereich. Der heißt Seele. Ja? Und die Seele sehen wir auch einige Verse in der Schrift, die zeigen, sie ist eigentlich unsere Persönlichkeit. Das ist einfach ja, unsere inneren Gefäße, unsere Person. Wir haben einen Verstand. Wir haben einen Willen. Und wir haben unser Gefühl. Genau. Das kann man auch selber mal sich fragen in der eigenen Beobachtung. Es passt wirklich. Unsere Person ist eigentlich durch diese Teile wirklich gut beschrieben. Ja. Und dann, Gott sei Dank, haben wir noch etwas anderes von Gott empfangen. Und zwar den Geist des Menschen. Die Bibel spricht an einigen Stellen von dem Geist des Menschen. Ich erwähne jetzt mal nur eine aus Sacharja 12, Vers 1. Hier spricht Ausspruch Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der die Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Und dieser Vers ist beeindruckend. Er stellt diesen Geist des Menschen in eine Reihe mit der Erschaffung des Himmels und der Erde. Das muss uns ein Bewusstsein geben, dass dieser Geist des Menschen eine sehr zentrale Sache hat. Es ist für Gott nicht eine kleine Sache, dass wir einen Geist haben. Und das ist nicht einfach der Verstand. Nein, die Bibel zeigt, der Geist ist etwas, was Gottes Natur entspricht. Es gibt den Vers, wo es heißt, Gott ist Geist. Ja. Gottes Wesen ist Geist. Er ist nicht Materie. Er ist Geist. Und er hat uns einen Geist gegeben, um sein Leben, seine Natur aufnehmen zu können. Ja? Ohne diesen Geist könnten wir das gar nicht wiedergeboren werden. Wir könnten das ewige Leben Gottes gar nicht empfangen. Das ist hier, geschieht hier im Geist. Dazu vielleicht eine Stelle aus Johannes 4. Johannes 3 möchte ich. Entschuldigung. Gerade zu diesem Punkt. Johannes 3, Vers 5 und 6. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Richtig. Also, wenn wir das Leben Gottes empfangen und wiedergeboren werden, das geschieht in unserem Geist. So. Ich muss jetzt nochmal eine Skizze machen. Nochmal eigentlich dasselbe Bild, ja. So. Weil es gibt ein Problem. Nachdem Gott den Menschen eigentlich so wunderbar gemacht hat, mit Geist, Seele und Leib, um Ja, damit der Mensch sein Leben aufnehmen kann, von Gott geboren werden kann, gab es aber hier ein Problem, und zwar, man nennt es oft den Sündenfall, ja? Genau. Und das ist passiert, als der Mensch das Gebot Gottes übertreten hat und in die Sünde gefallen ist, und da gab es eben das Problem, dass unser Leib wurde zum verdorbenen Fleisch. Unsere Seele hat sich zum Selbst entwickelt. Ja. Unser Wille, er war nicht mehr bereit, Gottes Willen zu tun, sondern ist in Rebellion gekommen. Er steht eigentlich dem Willen Gottes entgegen. Unser Verstand hat sich verfinstert. Oh, das war jetzt nicht gut. Ah, oh, ja. Egal, finster. Jetzt, egal.
Ja, das ist gut.
Also alles Chaos hier, ja?
Das entspricht dem
Gefallen. Gut, verfinstert. Und unser Gefühl ist auch verdorben worden. Genau. Und der Geist war eigentlich tot. Ja? Genau. Und jetzt in diesem Zustand des Menschen macht Gott ein Errettungswerk. Ja? Durch dieses Problem, was soll Gott machen? Ja? Der Mensch ist für ihn so unbrauchbar. Nicht in der Lage, Gottes Willen zu tun. Und deshalb hat dann Gott angefangen, jetzt nehme ich mal die blaue Farbe, er hat hier diesen Geist erneuert. Genau. Und hier, wir wurden im Geist wiedergeboren, durch den Heiligen Geist. Richtig. Und das ist unsere Wiedergeburt. Ja. Das Problem ist allerdings, mit dieser Wiedergeburt ist noch nicht unsere ganze Seele errettet. Das stellen wir auch immer wieder fest. Obwohl wir gläubig sind, wiedergeboren, unser Wille ist oft noch so rebellisch und nicht eins mit Gottes Willen. Unser Verstand versteht oft auch nicht die Wege Gottes. Du liest das Wort, vieles ist dir nicht klar, vieles ist für dich einfach unlogisch. Ja? Du hast noch nicht die Gedanken Gottes. Auch dein Gefühl. Ja, viele Dinge genießen wir, freuen wir uns, wo wir wissen, Gott genießt sie nicht. Er hat keine Freude daran. Aber unser Gefühl ist immer noch verdorben. Und deshalb ist eigentlich diese Errettung in unserem Geist, das ist eigentlich nur der Startpunkt, genau. Hier fängt Gottes Errettungswerk erst an. Und jetzt ist es ein Prozess von Gott, unsere ganze Seele Stück für Stück mehr zu erretten. Also von hier will er weiterwirken. Ich maße jetzt mal hier so ein bisschen an. Ja, machen wir noch weiter. Genau. Und wenn er diese Seele Stück für Stück auch erneuert hat,
step by step,
dann haben wir das Ziel unseres Glaubens erlangt. Die Errettung der Seele. Genau. Ja, und das Ganze kann aber nur beginnen und geschehen durch den Geist. Wenn wir zurückspringen zu 1. Petrus 1, mit der Skizze fällt es mir jetzt leichter, ein bisschen zu erklären, was hier noch beschrieben wird. Ja? Da spricht er von in Vers 2, nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung durch den Geist zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Ja? Die Heiligung Gottes, das ist dieses Werk der Wiederherstellung der Seele. Es geschieht durch den Geist. Zum Gehorsam, ja, ist hier von der Rebellion zum Gehorsam. Ja. Da kann man jetzt hier von der Verfinsterung zum Licht, dass wir erleuchtet werden, dass wir wieder Licht bekommen, unser Verstand Gottes Dinge auch versteht. Ja, auch unser Gefühl braucht Erneuerung. Es ist alles geschieht durch den Geist. Und da ist jetzt wirklich die Frage, okay, wenn man das alles weiß, das ist der Weg. Wie macht es Gott? Wenn ich jetzt einen Start habe und ein Ziel sehe, dann muss ich doch auch den Weg kennen. Ja? Was hilft es mir? Ich weiß das Ziel, aber wie komme ich hin? Ja, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Wenn ich das Ziel des Glaubens vor Augen habe, dann frage ich, wie geht's? Und hier möchte ich nochmal zu dem Vers kommen, in Vers 3, wo er sagt, er hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Hier redet er von einer lebendigen Hoffnung. Was ist unsere Hoffnung? Darf ich euch fragen. Was ist deine lebendige Hoffnung? Tutsa, darf ich dich fragen? Okay. Okay. Lass uns was lesen. Bevor wir lange rätseln müssen. Kolosser 1. Vers 27. Genau. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Reicht es, dass Christus hier ist? Außerhalb von dir, irgendwo, in den Himmel, niedergesetzt, vorher schon vor dir vorgelaufen, auferstanden, aufgefahren am Kreuz. Reicht Christus in den Himmel für die Errettung? Nein, es reicht nicht. Paulus hat erkannt, diese Hoffnung der Herrlichkeit, die wir haben, das ist Christus in uns. Indem er den Geist in uns gegeben hat, ist Christus in unseren Geist hineingekommen. Es gibt viele Verse, die das zeigen. Ich möchte nur einen Vers dazu nehmen, noch. In Römer 8, Vers 10. Ja, ruhig 9 und 10, ja? Wenn wir 9 und 10 lesen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen.
Wunderbar.
Eigentlich beschreibt Paulus unsere Situation hier. Wir haben einmal das Problem, unser Leib, er ist, obwohl wir gerettet sind, im Geist, er ist immer noch tot. Ja, deshalb wird er auch eines Tages sterben. Dieser Leib, so wird nicht ewig bestehen. Und dieser Tod hat immer noch einen Einfluss auf unsere Seele. Ja. Oft ist unsere Seele davon getrieben, was dein gefallenes Fleisch möchte. Aber in unserem Geist ist jetzt Christus und da ist Leben. Es wird immer voller. Ja. Ja, wunderbar. Wir haben heute zwei Bereiche, in denen wir leben können. Und die entscheidende Frage ist, was, auf was richtet sich jetzt meine Seele aus? Auf was richte ich mich aus? Ich habe einen Willen. Der kann entweder der Wille des Fleisches tun oder den Willen Gottes durch den Geist. Ja. Und ich sage mal so, das Problem ist, dass wir sicherlich als Gläubige eigentlich alle im Grundsatz Gottes Willen tun wollen. Also ich gehe davon aus, dass jeder wirklich ernsthafte Gläubige schon den Willen Gottes tun möchte. Aber was uns die Schrift zeigt, ist, dass wir ohne den Geist, ohne Christus in uns, gar nicht dazu in der Lage sind. Ja. Ohne es im Einzelnen zu sagen, aber wenn ihr es nicht glaubt, dann müsst ihr Römer 7 lesen. Da beschreibt Paulus genau die Situation, wie er versucht hat, aus sich selbst, noch ohne den Geist zu kennen, versucht hat, Gottes Willen zu tun und daran einfach gescheitert ist. Ja. Und mein Anliegen ist heute, dass wir einen Eindruck bekommen, wie funktioniert es durch diesen Geist jetzt tatsächlich in meiner Seele, eine Veränderung zu erfahren, dass wir Gottes Willen tun können. Und dazu möchte ich sagen, wenn Christus in uns ist, ja, leben wir durch Christus. Für was haben wir ihn bekommen? Für was ist er in uns hineingekommen, wenn wir jetzt als Christen versuchen, einfach ohne ihn Gottes Willen zu tun? Ja? Wir müssen uns manchmal fragen, wie versuche ich heute, Gottes Willen zu tun? Ja. Ich habe ein Riesengeschenk bekommen. Paulus sagt, es ist ein Reichtum dieses Geheimnisses, Christus in euch. Aber wende ich es an? Oder lebe ich heute als ein Christ und versuche, aus eigener Kraft ein Leben nachzuahmen, wie es Christus getan hat? Ja, ich muss sagen, ich habe das oft gehört. Viele sagen, ja, ich weiß, ich bin nicht wie Christus, aber ich versuche es halt. Ich probiere es. Versuche ihm immer ähnlicher zu werden. Immer mehr so zu sein wie er. Aber will es Gott? Hat er dir den Christus selber gegeben in dir, damit du jetzt trotz versuchst, ihn nachzuahmen? Oder dass du durch ihn lebst. Ja. Ich möchte euch dazu eine Stelle zeigen, die sehr stark ist, in, auch in Römer 8, Vers 28 und 29. Und wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten zusammenwirken lässt, denen, die Gott lieben. die nach dem Vorsatz berufen sind, denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleichgestaltet werden sollten dem Ebenbild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ja, Gottes Ziel ist unsere Gleichgestaltung seinem Sohn. Wir sollen ihm gleich sein. Wie kannst du das schaffen? Ich frage nochmal Alfred, weil mein Kollege sagt ich das. Wie kannst du Jesus gleich sein? Kannst du?
Nur durch seinen Geist, der in mir durchgeht. Das war mir auch aufgezeigt.
Genau. Also ohne den Geist, nur wenn er mein Leben ist, kann ich ihm gleich sein, sonst ist ihm niemand gleich. Also wenn ich sonst ohne das ihm gleich sein kann, dann das stimmt was nicht. Ja? Warum kam er dann? Also es geht nur durch diesen Geist. Und das müssen wir wirklich lernen, entdecken. Und ja, darüber werden wir die nächsten beiden Abenden oder noch mehr sprechen. Ich habe das jetzt eigentlich nur angerissen. Aber wenn ich nochmal zurückkomme zu 1. Petrus 1, da wird es auch gesagt, ja. Vers 5. Da heißt es, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben bewahrt werdet zur Errettung, welche bereit ist, sodass sie offenbart wird zur letzten Zeit. Also hier heißt es auch aus Gottes Kraft. Ist es deine Kraft? Nein. Es ist auch nicht meine Kraft. Und Gott wird deine Kraft immer zu einem Ende bringen. Wenn wir versuchen, selber dieses Ziel zu erreichen, ohne aus seiner Kraft zu leben, er wird uns scheitern lassen. Er wird dir zeigen, du schaffst es nicht. Weil er will, dass wir lernen, aus seiner Kraft zu leben. Durch den Glauben. Das müssen wir lernen. Und es ist gar nicht so einfach, das zu durchschauen. Und damit wir das lernen, kommen wir noch zu Vers 6 und Vers 7. Da sagt er dann, darin jauchzt ihr, wenn ihr auch jetzt eine kleine Zeit, wo es sein muss, betrübt worden seid durch mancherlei Prüfungen. Die Prüfungen müssen sein, sie müssen sein, weil die Prüfungen stellen bloß, sie werden testen. Lebst du aus Gottes Kraft oder durch deine Kraft? Wenn du aus Gott durch Gottes Kraft lebst, dann wirst du die Prüfung bestehen. Weil seine Kraft ist stärker als der Tod. Ja, da kann jede Prüfung besteht seine Kraft. Aber deine Kraft, dann wirst du die Prüfung nicht bestehen. Und Gott testet durch viele, viele Dinge. Hast du gelernt, aus Christus zu leben? Aus welcher Kraft lebst du? Und er benutzt ganz banale Dinge. Er benutzt deine Arbeit. Er benutzt deine Familie. Er benutzt alle Dinge in unserem Leben und testet, aus was lebst du. Ja. Wenn alles gut ist, wenn alles angenehm ist, Kollegen super, Nachbarn super, alles gut, ich glaube, dann fällt es uns nicht schwer zu sagen, ach, ich lebe durch Christus und fühle mich ihm schon sehr gleichgestaltet, so viel Freude habe ich. Aber nein, hier sagt er, ihr jauchzt, obwohl ihr betrübt worden seid durch eine Prüfung. Es gibt hier Menschen, die haben eine Freude entdeckt, obwohl sie durch eine Prüfung gehen, die sie eigentlich betrübt, die für sie kein Spaziergang ist. Und Das ist das Geheimnis eines Menschen, der aus Gottes Kraft lebt. Vielleicht dazu kurz aus einem Psalm. Psalm 84, Vers 6 und 7, da heißt es: Gesegnet ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Dessen Mensch, dessen Stärke in dir ist. In dessen Herzen die Wege aufwärts nach Zion führen, heißt es hier, ja. Wenn sie durchs Tränental ziehen, machen sie es zum Brunnen. Stark. Ein Mensch, der aus Gottes Kraft lebt, wenn er durch ein Tränental zieht, es wird ein Brunnen. Es wird, und Frühregen bedeckt es mit Segen. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr sehen, dass alle Prüfungen, Petrus spricht von mancherlei Prüfungen, das ist nicht mal so, ist mal so, alles benutzt er, damit wir in diese Erfahrung kommen. Und deshalb kann auch Paulus im Römerbrief sagen, alle Dinge dienen zum Guten denen, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Für diese Gleichgestaltung, wenn wir das Ziel vor Augen haben, die Errettung unserer Seele, und erkennen, dass alles muss eigentlich mir dienen, damit in meiner Seele sich was verändert, dass ich nicht mehr aus meiner Kraft lebe. Wenn ich hier scheitere, wenn ich in eine Situation komme und ich merke, ich scheitere, ich komme nicht mehr weiter, es ist nur dazu da, damit meine Seele Veränderung erfährt. Wenn ich Gott liebe und mich nicht von ihm abwende in so einer Situation, das ist immer die Gefahr, dass wir anfangen, unsere Beziehung mit Gott in Frage zu stellen. Ja? Wenn wir diesen Fehler nicht machen, sondern Gott weiter lieben, an ihn uns hängen, wir werden merken, boah, diese Sache war eigentlich nötig, damit meine Seele errettet wird, dass meine Seele verändert wird, damit ich lerne, wirklich nicht mehr aus mir selbst zu leben, sondern wirklich durch Christus zu leben, diese Zeit aus seiner Stärke zu leben. Ich glaube, ich sollte schon Schluss machen. Ich möchte nur einen Punkt noch erwähnen, auch die Erfahrung beim Volk Israel zeigt uns genau dieses Bild. Dieses Bild möchte ich noch kurz ergreifen. Als sie aus Ägypten rausgezogen sind, das war wie dieser Startpunkt, ja. Raus aus der Welt, raus aus ihrer Sklaverei, durch das Rote Meer. Das war eigentlich, ja, es war ihre anfängliche Errettung. Aber Gott hat sie, so wie ich es hier gemalt habe, er hat sie 40 Jahre lang in der Wüste wandern lassen. Und er hat sie getestet. Und vielleicht lesen wir diese Stelle noch und dann höre ich auf. 5. Mose, Kapitel 8. Vers 2. Bis Vers 5, ja. Ja, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr dein Gott dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern, und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Genau. Halte nun die Gebote des Herrn deinen Gottes, in denen du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Ja, diesen Erziehungsprozess, den macht heute auch Gott mit uns. Ja, damals hat die Wüste benutzt. Er hat dem Volk gezeigt, er sei ganz von mir abhängig. Heute, wir machen ähnliche Erfahrungen. Und sie dienen alle dazu, dass der Herr wirklich dieses Ziel mit uns erreicht, die Errettung unserer Seele. Jetzt lasse ich euch noch das ergänzen. Vielleicht können wir auch ein Fenster ein bisschen kippen. Ich glaube, die Luft ist schon ein bisschen stickig bei so vielen Leuten. Ja.
Oh Herr, wir danken dir.